Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
Wie wir alle wissen, lebt diese Welt seit dem Bestehen immer in Zeiten, wo eine Katastrophe die andere ablöst. Das ist unsere Welt. Und das ist ja bis heute so geblieben. Das muss ich hier nicht belegen. Das bekommen wir alle mit. Wir leben gegenwärtig in einer Zeit, wo man sagen muss, eine Katastrophe löst die andere ab. Man kommt gar nicht mehr zur Ruhe. Und ich persönlich kann mir gut vorstellen, dass Gott durch solche Ereignisse auch redet. Wir sollen durch solche Ereignisse wachgerüttelt werden, um aus der Illusion aufzuwachen, dass wir über unser Leben verfügen. Wir haben gar keine Kontrolle. Niemand kann über sein Leben unbegrenzt verfügen. Und immer wieder sind wir auch auf Rettung angewiesen, die von außen kommt. Aber neben diesen Weltkrisen spielen sich ja auch unsere persönlichen Dramen ab, wenn ihr so ein Leben führt wie ich. Ehepaare spüren oft, wie ihnen die Puste miteinander ausgeht, wie die Beziehung einfach so abstirbt. Man hat sich nichts mehr zu sagen, aber man spürt, die Beziehung geht langsam bergab. Ich kann über den anderen nicht verfügen. Das heißt, ich kann mit meinem persönlichen Engagement, was ich auch investiere, nichts tun, um meine Beziehung neu zu ordnen, wenn der andere Nein sagt. Bei einer Arbeitsstelle bist du ausgeliefert, es wird über dich entschieden. Einige erleben das hier in der Gemeinde gerade und du verfügst nicht. Du kannst nichts tun. Und dann als Christ, kennt ihr Frömmigkeitskrisen? So, wo du jahrelang dazugehörst und man spürt so das äußere Bild, das man nach außen abgibt, so das Fromme, das wird auf einmal so anstrengend, so kräftezehrend. Und du merkst, dass da hintenrum trotzdem was in deinem Leben stattfindet, das besser keiner sehen sollte. Du bist ja Christ. Das heißt, das äußere Bild eines Glaubenden und das wirkliche Sein kommt oft immer weniger zusammen und es zerreißt uns fast. Man braucht eigentlich Rettung. Aber wenn ich als Christ schreie, dann hört es ja jeder in der Gemeinde. Dann wissen ja meine Brüder und meine Schwester genau, was ich denke und was ich gerade durchmache. Wenn das so ist, wir sollten das nicht ignorieren. Wenn wir da angekommen sind, sollten wir handeln. Und überlegen, wo stehen wir. Und darüber wollen wir heute ein wenig nachdenken. Heute am Karfreitag. Denn wir müssen einen Bezug schaffen vom Kreuz zu unserem Leben. Dass es wegkommt von der Theorie. Diese Veräußerlichung des Glaubens ist immer auch Entkräftung des Glaubens. Also wenn ich äußerlich nur noch etwas lebe, aber innerlich gar nicht mehr mitkomme. Das raubt mir Kraft. Alles, was nur noch äußerlich funktioniert, das hat Entkräftung zur Folge. Das hat keine Kraft, das gibt keine Kraft. Und deswegen redet Gott ja auch zu uns und sagt, du brauchst mich. Du brauchst Rettung in deinem Leben, Rettung von außen. Und die will ich dir geben. Deswegen müssen wir da genau hinschauen, bewusst auch auf das Kreuz. Dass Gott retten will, zeigt das Kreuz. Legen wir jetzt einfach mal diese Dominanz der äußeren Formen ab, um mal durchzubrechen zum eigentlichen Anliegen des Glaubens. Durchzubrechen zu dem Gebet, in dem wir sagen, Jesus, ja, es gibt einen Bereich in meinem Leben, den kann ich nicht mehr ordnen. Über den verfüge ich nicht mehr. Ich habe keine Kraft mehr. Ich brauche dein Eingreifen, ich brauche dein Leben, ich brauche deine Rettung, ich bin kraftlos, ich bin so nah dran an dem so tun, als ob. Ich brauche zuerst dein Handeln, bevor ich für dich wieder handeln kann. Es gibt so einen herrlichen Text im Neuen Testament, also einen unter Tausenden, der uns an dieser Stelle weiterhelfen kann, der uns zusammenbringt mit dem Gott, der sich vorgenommen hat, zu retten und zu heilen. Und ich möchte diesen Text mit euch lesen. Der steht in 1. Korinther 1, Verse 18 bis 25. Ich bitte euch dazu aufzustehen und wir hören Gottes Wort. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben, ich will die Weisheit der Weisen vernichten und den Verstand der Verständigen will ich wegtun. Wo ist der Weise, wo der Schriftgelehrte, wo der Schulstreiter dieses Zeitlaufs? Hat Gott nicht die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil er in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott nicht erkannte, daher gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu erretten. Weil er sowohl Juden Zeichen fordern, als auch Griechen Weisheit suchen. Wir aber predigen Christus als gekreuzigt. Den Juden ist das ein Anstoß und den Nationen eine Torheit. Dem Berufenen selbst aber, sowohl Juden als auch Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Soweit. Nehmt wieder Platz. Drei kurze Gedanken heute Morgen, die ich mit euch teilen will, so als Hinführung in unseren Karfreitag. Das Erste, was wir hier in diesem Text lesen, über das wir nachdenken müssen, ist, dass Paulus sehr wohl sagt, das Wort vom Kreuz erregt Anstoß. In Vers 18 ist davon die Rede, dass das Wort vom Kreuz für die, die verloren gehen, eine Torheit ist. An einen Gekreuzigten zu glauben, ist eine Dummheit. Das ist Blödsinn, das ist lächerlich. Ich weiß nicht, wer von euch Hans-Peter Röhr kennt, der ist leider vor ein paar Jahren gestorben beim Unfall, war Drachenflieger und ein toller Mann. Und er hat Folgendes gesagt, ich würde das gerne mal zitieren. Er schreibt, die allergrößte Torheit, die wir in der Geschichte der Menschheit finden, ist das Kreuz auf Golgatha. Die Tatsache, dass der Sohn eines armen Zimmermanns, geboren in einem Stall in Bethlehem, aufgewachsen im Bergdorf Nazareth, gekreuzigt in Jerusalem, die Rettung für die ganze Menschheit bedeutet, ist eine Beleidigung der Menschenweisheit. Diese Tat, das Kreuz von Golgatha, ist die allergrößte Torheit, die Gott uns Menschen zumutet. Wie kann Gott so etwas Verrücktes tun? Ja, es ist tatsächlich töricht, aber es ist wahr. Zitat Ende. Und das beschreibt Paulus hier im ersten Kapitel. In Vers 23 haben wir das gerade gelesen, dass die Juden das genauso gesehen haben. Sie fordern noch mehr Zeichen, das haben sie schon immer getan, sie fordern Zeichen. Sie sagen, die Botschaft vom Kreuz ist ein Ärgernis, das ist Gotteslästerung, das ärgert uns. Passt nicht in unser frommes Bild. Und für die Griechen ist das Kreuz eine Dummheit, weil ihr Verstand muss mitkommen. Was ich nicht verstehe, einordnen kann, kann ich nicht glauben. Also mit anderen Worten, der Kreuzestod Jesu wurde als Weg zur Rettung nicht anerkannt. Zur Zeit des Apostels Paulus und er ist bis heute nicht anerkannt. Auf jeden Fall nicht für viele. Warum? Warum war das Kreuz ein Anstoß? Warum denkst du, war das Kreuz ein Anstoß? Bevor wir nun zu unserer Zeit heute kommen und zu unserem persönlichen Leben, müssen wir diese Frage beantworten. Was irritiert denn so? Wir haben so viel vom Kreuz schon gehört, dass wir gar nicht sagen, was irritiert denn die Welt? Lass uns darauf ein bisschen näher eingehen. Was ist hier los? Warum war und ist das Kreuz eine Dummheit, ein Ärgernis, eine Zumutung, ein Anstoß? Das Erste, wir müssen wissen nochmal, ein Gekreuzigter galt als Verbrecher. Und zwar als ein Verbrecher, der eine gerechte Strafe bekommt. Er wurde als Ungerechter angesehen, der zu Recht nach einem Gerichtsurteil, nach einem Verfahren dort hängt. Das heißt, wer dort hängt, der hat was auf dem Kerbholz. Der ist nicht schuldlos, der hängt nicht umsonst dort. Damals wurden nur Nichtrömer gekreuzigt. Sklaven und irgendwelche Leute aus unteren Schichten, die schon, aber niemand, der ein römisches Bürgerrecht hatte. Das Zweite, ein Gekreuzigter war öffentlich diffamiert, bloßgestellt. Das war damals mit gesellschaftlichem Ausschluss verbunden. Der gehörte nicht mehr dazu. Der war gesellschaftlich ausgeschlossen. Wer dort hängt, dessen Name war eindeutig und für immer öffentlich ruiniert. Und jetzt überlegt mal, jetzt kommen die Christen und sagen, in keinem anderen Namen ist die Rettung. Und da sind die Leute aufgestanden und haben gesagt, was? Den Namen soll ich für etwas Besonderes halten, der hing am Kreuz. Das Dritte, jeder wusste, wer am Kreuz hängt, ist ein Verlierer. Eine Kreuzigung bedeutete die äußerste Schändung des Angeklagten. Das heißt, wer dort hing, der hatte alles verloren. Selbst die Kleider von so jemand wurden noch verlost. Und wir wissen, wie das bei Jesus war. Der hatte nichts mehr, der hat alles verloren. Und Jesus musste mit ansehen, wie das Persönlichste, was er hatte, seine Kleider, vor seinen Augen zum Würfelspiel freigegeben wurden. Und dann kamen die Rufe, wenn du Gottes Sohn bist, dann steig doch vom Kreuz. Das heißt, wenn du dir nicht mal selber helfen kannst, wie viel weniger wirst du uns helfen können? Ein Verlierer. Und ein Gekreuzigter war jemand, der von Gott verflucht war. Ein Gekreuzigter galt als von Gott verflucht. Das ist die Sichtweise der Juden gewesen. So stand es auch im Alten Testament. Wer am Holz hängt, ist verflucht in Gottes Gesetz. Juden hatten einen Bund geschlossen und Gott hatte gesagt, ich lege euch vor, Segen und Fluch. Und wenn jemand sündigt, wer dort was auf dem Kerbholz hat und deswegen an einem Holz hängt, der sei verflucht. 5. Mose 21. Und Paulus hat nun, das müssen wir wissen und das lesen wir auch in den neuen testamentlichen Briefen, Paulus hat diesen Anstoß des Kreuzes in seinen Predigten nie glatt gebügelt. Nie glatt gebügelt. Er hat nie das Holz des Kreuzes fein gehobelt. Er hat es immer wieder so dargestellt, wie er es hier in 1. Korinther 1 skizziert. Er hat nie versucht, diesen Anstoß in irgendeiner Form einzuebnen, netter zu machen. Warum? Weil er in den Heiligen Schriften bezeugt gefunden hat, dass die Wege Gottes für den Verstand unbegreiflich sind. Sie sind zu groß. Die Gedanken Gottes sind zu groß. Wir lesen das in 1. Korinther 1, Vers 19, wo er Jesaja 29 zitiert. Und in Jesaja 29 heißt es, darum siehe, will ich fortan wunderbar mit diesem Volk handeln, wunderbar und wundersam. Und die Weisheit seiner Weisen wird zunichte werden und der Verstand seiner Verständigen sich verbergen. Und daher verstehen wir das. Von daher kann der Zugang zum Kreuz nicht allein eine Frage des Verstandes und der Logik sein. Das geht nicht. Es ist zu hoch. Es ist zu groß. Und weil wir jetzt hier in Europa alle vom Griechentum ja geprägt sind, haben wir es schwer damit. Was ich nicht verstehe, glaube ich nicht. Das kommt bei mir nicht an. Wir meinen nämlich, wenn wir eine Sache verstanden haben, haben wir sie uns auch angeeignet und gerade das stimmt in Bezug auf das Kreuz nicht. Beim Kreuz geht es mehr um das Erkennen. Ich verstehe das Kreuz bis ins Letzte nicht, aber ich erkenne, dass Gott hier etwas Großes getan hat. Du kannst alles wissen, du kannst über alles informiert sein und du bist doch so weit weg von diesem Kreuz wie nur irgend möglich. Das geht. Das macht es uns so schwer in frommem, kirchlich geprägten Land. Überall hängen Kreuze, aber wir eignen es uns nicht mehr an. Aber sie stehen überall rum. Wissen allein hat keine Auswirkung auf Entstehung einer Beziehung. Das reicht nicht. Wir brauchen Wissen, aber Wissen allein bringt uns nicht mit Jesus zusammen. Das ist Torheit für den menschlichen Verstand. Das Kreuz kann im Klassenzimmer oder in Gerichtssälen hängen, sogar in Kirchen hängen und jeder ist trotzdem meilenweit weg davon. Und nun kommen wir zu uns. Was sagt Gott uns denn durch das Kreuz? Gott sagt, weißt du, an diesem Kreuz zeige ich dir, wie du aussiehst ohne mich. An diesem Kreuz zeige ich dir, wie du aussiehst ohne mich. Dort begegnest du zunächst mal dir selber. Du begegnest deinem Leben. Und worin besteht der Anschluss bis heute? Und wisst ihr, das muss uns auch im ersten Moment ärgern. Sonst haben wir es nicht verstanden. Das Kreuz enthüllt zunächst einmal das Scheitern deines und meines Lebens. Sieh das Kreuz. Es offenbart das Scheitern unseres Lebens. Und das ist der Anstoß, auch für unser selbstgemachtes, frommes Leben. Denn die Botschaft an Karfreitag ist diese: Jesus ist am Kreuz für uns gestorben. Er hat unsere Stelle eingenommen. Man könnte es so sagen, er hat dein Leben angezogen. Er hat dein Leben angenommen und er hat dich dort vertreten, öffentlich. Er hat dein Leben angezogen und das entsprechende Urteil über dein Leben von Gott empfangen, weil wir sind gescheitert. Das ist der Sinn des Kreuzes, das ist der Sinn des ganzen Geschehens zunächst mal. Es enthüllt, wer wir sind und wo wir vor Gott stehen und wie Gott uns sieht. Wir sind gescheitert. In unserer Beziehung zu uns selbst, zum anderen, an unserem Auftrag in dieser Welt, aber all das ist ja nur eine Folge unseres Scheiterns in unserer Beziehung zu Gott. Etwas, das der natürliche Mensch nicht gerne hört, ist: Du bist gescheitert. Du schaffst es nicht. Und viele sagen ja heute nur: Ja, ich stehe dazu, wenn ich was nicht schaffe. Das ist nett. Wir sind ja so tolerant. Aber mit Toleranz kommen wir bei Gott nicht weiter. Ich stehe dazu. Was ist mit der Schuld? Was ist mit dem, was wir verbockt haben? Und weil unser Herz so tickt, weil wir uns damit so schwer tun, unser natürliches Herz so tickt. Als Jesus gestorben ist, ist sein Urteil über unser Leben gefällt worden. Und weil wir das nicht von uns aus erkennen, geht er diesen Weg, ohne mit uns vorher zu diskutieren oder uns um Erlaubnis zu fragen. Das ist ein Skandal. Das ist ein Anstoß, das ärgert. Schaut, wir sind in unserer Kultur gewohnt, Lügen, Betrügereien, Lieblosigkeiten, Bitterkeit, Hass, Gleichgültigkeit, Ehebrüche, Perversion fortlaufend zu normalisieren. By the way, die Gemeinde kommt auch immer mehr mit rein. Wir haben eine Zeit der Normalisierung. Ist doch normal, macht doch jeder. Wir haben eine Normalisierung der Dinge, von denen die Bibel sagt, das ist Schuld, das ist Sünde, das wird euer Leben und das des Nächsten zerstören. Sünde wird immer weniger in unserer Gesellschaft emotional empfunden. Sünde wird normalisiert, erklärt. Und deswegen entsteht oft der Eindruck, naja, so schlimm bin ich doch gar nicht im Vergleich zu dem anderen. Es gibt viele andere, die sind viel schlimmer. Da muss sich Gott ja noch über mich freuen. Aber Gott sagt am Kreuz zuerst: So sehe ich dich ohne mich. Am Kreuz, du bist gescheitert. Und das ist der Anstoß. Das ärgert, wenn mir das einer sagt. Die Bibel macht deutlich, dass dieses Scheitern auch auf einem sehr, sehr hohen Niveau stattfinden kann. Wir denken ja beim Stichwort Scheitern immer an jemanden, der vielleicht in Konkurs gegangen ist oder in der Politik abgewählt worden ist oder der unter einer Brücke schläft. Da sagen wir, der ist gescheitert. Die Bibel sagt aber, Scheitern kann auf einem hohen Niveau stattfinden. Jesus sagt: Was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt was gewinnt, wenn er ein Gewinner ist? Jesus geht also davon aus, dass der Einzelne Erfolge haben kann im Sport, in der Musik, im Beruf, als Unternehmer. Wir haben Erfolge hier und da. Und trotzdem, sagt Jesus, sind Menschen gescheitert. Was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber was verliert? Sein Leben, genau. Auf einem hohen Niveau kann das stattfinden. Der Erfolgreiche ohne Jesus wird letztlich daran scheitern. Warum? Der Erfolg scheitert spätestens am Grabstein. Sünde ist immer Zielverfehlung. Das heißt, wer Gott nicht in seine Lebensplanung mit hineinnimmt, einbezieht, der verfehlt das Ziel. Er scheitert sozusagen bis zum Ende. Gott als unser Schöpfer hat dieses Leben so geschaffen, dass es nur in der Gemeinschaft mit ihm funktioniert und ewig ist. So, verstehen wir ein bisschen, warum das Kreuz ein Ärgernis ist. Es konfrontiert uns mit dieser Situation, in der wir Menschen leben von Natur aus. Aber diese Einsicht, so schmerzlich sie ist, diese Einsicht ist die Voraussetzung, um den Weg Gottes mit dem Kreuz zu verstehen und um Jesus begegnen zu können. Lass mich das so sagen. Eine Evangelisation ohne Menschen an diesen Punkt des Kreuzes zu führen, ist Irreführung. Wenn wir der Stadt nur irgendwas anbieten, was ihr Leben hier ein bisschen verbessert, ist das Irreführung. Wir führen Menschen an das Kreuz und konfrontieren sie auch mit dem Scheitern ihres Lebens, wo wir alle waren, wenn wir zur Gemeinde gehören. Und wo diese Einsicht verstellt ist, ist auch der Zugang zur Rettung verstellt. Versteht ihr? Wir dürfen die Prios nicht verschieben, wir dürfen das Kreuz nicht glatt hobeln. Paulus hat das nicht gemacht. Aber das ist nicht alles. Dieser Blick an das Kreuz ist auch sehr herrlich. Und das ist der zweite Gedanke für heute Morgen. Das Wort vom Kreuz verleiht Kraft. Kraft. Ich will sagen, warum das so herrlich ist für Christen. Kennt ihr das, wenn ihr Jesus nachfolgt und weiterhin mit euren Defiziten und eurem Versagen in eurem Leben konfrontiert seid? Oder hört das in dem Moment auf, wo ihr Jesus kennengelernt habt? Okay, ihr schmunzelt. Leute, es ist doch manchmal zum Verzweifeln mit uns Christen. Boah, eigentlich sollte ich doch. Ich müsste doch schon viel weiter sein. Warum hänge ich immer noch hier? Immer wieder falle ich in die gleiche Sünde. Manchmal nicht mal unabsichtlich, sind wir doch ehrlich, manchmal tun wir es ganz bewusst. Und dann verliert man den Mut und man verliert die Kraft, noch weiterzugehen. Und jetzt schaut nochmal hier vorne auf diesen Text in Vers 18. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Die NGÜ übersetzt so, in den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges, diese Botschaft. Das hatten wir eben gehört. Aber jetzt geht Paulus weiter. Jetzt kommt eine Trennung. Jetzt kommt ein Schnitt. Und er sagt, uns aber, die wir errettet werden, ist es was? Diese Botschaft vom Kreuz. Kraft. Erlebst du das? Hier ist eine Wendung auf einmal im Blick auf das Kreuz. Für andere ist die Botschaft vom Kreuz Kraft. Das dürfen wir nicht talismanmäßig verstehen. Das Kreuz ist kein Glücksbringer. Aber was heißt denn das, wenn Paulus das so schreibt? Wie fließt denn diese Kraft und wodurch, worin besteht diese Kraft für unser Leben, von dem der Text hier spricht? Worin besteht diese Kraft? Hast du eine Antwort? Ich formuliere es mal so, daran erinnern wir uns heute an Karfreitag. Jesus Christus hat sich einseitig mit der schlimmsten Seite unseres Lebens identifiziert. Er hat das gemacht. Er hat sich selbst freiwillig für die Schuld unseres Lebens verantwortlich gemacht. Er ist in unsere Verantwortlichkeiten hineingetreten, hat sich eintragen lassen in die Verantwortlichkeiten unseres Lebens. Er hat den Mantel der Schuld auf sich genommen und die Strafe dafür erduldet. Und wir, die wir jetzt zu ihm gehören, die gerettet sind, von denen spricht der Paulus hier, sind frei. Was bedeutet das? Das Kreuz ist zugleich der Beweis der Liebe Gottes zu seinem Volk. Hier nimmt jemand unaufgefordert meinen Platz ein. Er hat mich nicht gefragt, ob ich das will. Und er tut das, damit ich vor Gott jetzt gerecht dastehe. Weil ich bin gescheitert. Wenn nicht Rettung von außen kommt, bleibt es so. Und jetzt rufen wir uns nochmal die vier Punkte ganz kurz von vorhin in Erinnerung, was das dem Kreuz entsprechend für uns bedeutet und übertragen das jetzt mal persönlich auf uns. Wenn ihr in einer frommen Familie groß geworden seid wie ich, mein Daddy sitzt heute hier, er weiß, was ich durchgemacht habe. Das ist sehr wertvoll, das eine. Aber du kommst an den Punkt, wo du sagst, kenne ich alles schon. Habe ich alles schon mal tausendmal gehört. Und die Kraft, du hast nur noch nach außen hin etwas darzustellen und innerlich zerbröselt sich. Aber habe ich alles schon gehört. Wo ist die Kraft? Wo ist die Kraft des Kreuzes? Und hier ist so wichtig, wer den persönlichen Bezug des Kreuzes zu sich hier nicht sieht, der kommt nicht zum Glauben und der kommt nicht zu neuer Kraft. Was ist der persönliche Bezug? Das Kreuz hat stellvertretenden Charakter. Und wenn wir Christen sind, dann haben wir das erkannt. Davon leben wir, daran erinnern wir uns heute. Das sind die Symbole, die das darstellen. Ein anderer für mich. Und wenn wir das auf unserem Weg der Nachfolge vergessen haben sollten oder das Kreuz nicht mehr im Blick haben, dann fehlt uns der Bezug zu dieser Kraft. Was bedeutet also das Kreuz für die, die gerettet werden? Worin liegt die Kraft des Kreuzes? Er war für uns der Verbrecher an unserer Stelle. Wir sind jetzt was? Gerecht. Was für ein Tausch. Was bedeutet es, am Kreuz zu hängen? Wir haben es vorhin gesagt, ein Gekreuzigter galt als Verbrecher, als ein Gesetzloser, der die Regeln gebrochen hat und übertreten hat. Und die Kraft des Kreuzes liegt jetzt darin, dass es denen, die Gott rettet, zeigt, dass Jesus am Kreuz stellvertretend für mich als Verbrecher gestorben ist. Das musst du nicht fühlen, das muss dir gesagt werden in der Predigt vom Kreuz. Dieses Direkte, diese Unmittelbarkeit, dieses für mich ist denen verstellt, die verloren gehen, aber auch denen, die jahrelang in die Gemeinde kommen und mehr Programme suchen oder Menschen oder einen Kick fürs Leben. Das alles gibt keine Kraft. Der Blick aufs Kreuz, er für mich. Und ich stehe vor Gott als gerecht da. Wieso ist das für Menschen aus dem Volk Gottes so wichtig zu erkennen? Dass wir jetzt gerecht vor Gott sind. Warum? Weil es gibt Versäumnisse, es gibt Fehlverhalten, es gibt Schuld im Familien-, im Gemeinde-, im Beziehungsleben, die du nicht mehr gerade biegen kannst. Es ist passiert. Schuldig. Vieles in unserem Leben ist nicht mehr gut zu machen. Da gibt es körperliche, seelische Verletzungen, die sind erstmal geschehen. Und die haben nicht nur andere uns zugefügt, sondern auch wir anderen, oder? Ist hier irgendwie bei allen alles nur gut gelaufen? Wir kennen das. Aber für diese verborgene Ruinenlandschaft unseres Lebens, die auch wir bei anderen hinterlassen haben, ist Jesus gestorben für unsere Verbrechen. Paulus schreibt in 2. Korinther 5, den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit werden in ihm. Hier geht es um die, die errettet werden. Denen ist das eine Kraft, wenn sie das hören. Oder sagt ihr, ach, kenne ich schon. Das ist keine Pauschalaussage für alle, die nur äußere Heilung und Wohlbefinden suchen. Es gibt keine christliche Hoffnung für irgendjemand, der das Evangelium und das Kreuz ablehnt. Das ist für die, die gerettet werden. Das ist der Sieg des Kreuzes, dass ein anderer eingetreten ist für diese verborgene Seite des Lebens derer, die glauben. Und Jesus rettet uns vor diesem Urteil. Bezieh doch Kraft daraus, gerade wenn du versagst. An Karfreitag schauen wir auf das Kreuz. Aneignen, das Wort vom Kreuz verleiht Kraft. Das Zweite, wir haben das vorhin gehört, Kreuzigung war verbunden mit gesellschaftlicher Diffamierung, Ausgrenzung. Kennt ihr Sätze wie, und du willst Christ sein? Gehörst du wirklich dazu? Entweder sagen dir das andere oder du sagst dir das selber immer wieder, boah, und ich will Christ sein. Er hat auch das getragen. Das Kreuz ist die Kraft für die, die errettet werden. Jesus hat sich auf die Seite der Sünder gestellt und hat dabei seinen Ruf ruiniert und deinen wiederhergestellt. Du bist wieder Kind Gottes. Er war draußen. Er wurde diffamiert. Jesus stellte sich auf die Seite einer ehemaligen Prostituierten, als sie sich ihm nähert. Deshalb ging er zum Zöllner Zachäus und nimmt ihn wieder auf. Stellt ihn wieder her. Das heißt, er hat sich auf die Seite derer gestellt, deren Ruf rettungslos kaputt gewesen ist und hat sie aufgenommen in seine Gemeinschaft. Das geht vom Kreuz aus. Da steht niemand Geringeres als Jesus an deiner Seite. Menschen mögen dich verurteilen, Menschen mögen deine Sünde kennen und sagen, die Person ist gescheitert, mit der habe ich nichts zu tun. Jesus nicht. Wenn Jesus durch das Kreuz uns so begegnet, dann können wir auch andere, die er auch gerettet hat, so annehmen wie er. Bezieh Kraft daraus. Eigne es dir an. Wir leben vom Kreuz her, nicht nur am Karfreitag. Das Kreuz zeigt uns, wie Jesus seine Arme öffnet für die, die Gott rettet. Und wir haben gesehen, das Kreuz ist der Punkt, wo Verlierer hängen. Die Kreuzigung war eine Schändung. Wer am Kreuz hing, der hatte alles verloren. Aber durch das Kreuz schenkt Gott denen, die er rettet, alles. Alles. Und dieses alles zu entdecken, dauert nun in meinem Leben schon Jahrzehnte. Und ich bin immer noch am Entdecken. Und ich habe die fröhliche Vorfreude, dass das die ganze Ewigkeit so weitergehen wird. Immer wieder mehr Entdecken von Gott. Was haben wir alles gewonnen? Erinnert euch an das, was Paulus sagt in 2. Korinther. Er wurde um euretwillen arm, damit ihr durch ihn reich werdet. Lest zu Hause mal, wenn ihr heute noch Zeit findet, nur Epheser 1. Da steht der längste Satz in der ganzen Bibel. Ein Satz mit wie vielen Worten? Was schätzt ihr? 201 Worten. Ein Satz. Und diese Worte begründen nur den ersten Satz, den Paulus schreibt. Er schreibt, gepriesen sei der Gott unseres Vaters Jesus Christus. Er sagt, sprecht alles Gute über Gott aus. Paulus kann gar nicht aufhören zu reden. 201 Worte. Und der Auslöser seiner Begeisterung für Gott ist Jesus, der Messias, der am Kreuz hängt. Das ist alles, was wir durch Christus haben. Wir sind versetzt worden in die himmlischen Regionen und vieles andere. Das heißt, das Kreuz zeigt dir, wie sehr Gott dich liebt, wie hoch der Preis war, um seine Ehre wiederherzustellen. Er nahm die Schande auf sich. Welche? Seine? Nein, deine und meine. Was du aufgemacht hast an Rechnung in deinem Leben, und das Kreuz zeigt dir Gott, das nehme ich dir weg und ich gebe dir alles andere, was du brauchst. Das ist die Kraft des Kreuzes. Eigne es dir an. Und das Letzte, jemand, der am Kreuz hing, war verflucht, von Gott verflucht. Und jetzt sagen wir, hey, es gibt für uns keine Verdammnis mehr. Keine Verdammnis mehr für die, die in Jesus sind. Wir haben das vorhin gesagt, dass bereits im Alten Testament das so festgehalten wurde. Jemand, der am Holz hängt, der ist von Gott verflucht. Und darauf bezieht sich Paulus in Galater 3, Vers 13, auf diese Aussage und sagt nun, Christus ist tatsächlich zum Fluch für uns geworden. Ein Gekreuzigter ist von Gott verflucht. Stellvertretend für dich und für mich. Das Neue Testament beschreibt nun dies. Jesus hat den Fluch der Sünde auf sich genommen und wir, die wir gerettet werden, stehen nicht mehr unter dem Fluch. Nie mehr. Warum ist das so wichtig für uns als Christen, dass wir das immer wieder gedanklich in uns verankern? Das ist doch unser Problem, dass wir es innerlich verankern. Weil Sünde auch eine Macht ist, die uns zwingt, uns in einer bestimmten Art und Weise zu verhalten, obwohl wir es nicht wollen. Wir wollen es doch eigentlich nicht mehr. Römer 7 beschreibt diesen Kampf. Der Zwang, zu viel Alkohol zu trinken, der Zwang, über andere schlecht zu reden, der Zwang zur ehelichen Untreue, zu sexueller Perversion. Und diese Macht hat Jesus besiegt und genommen, die Macht der Sünde. Und was ist, wenn wir dann dennoch als Christen da scheitern? Sind wir dann wieder unter dem Fluch? Nein. Diese Zwänge hat Jesus gebrochen. Und wo dieses Kreuz aufleuchtet in unser Leben, wo wir uns dann wieder dran erinnern und immer wieder erinnern, wo es zu der Öffnung des Lebens zu diesem Kreuz hinkommt, da bricht die Macht der Sünde sofort. Das Kreuz ist eine Kraftquelle für dich, wenn du das erkennst. Wenn du dich immer und immer wieder an Golgatha erinnerst, nicht nur an Karfreitag. In Zeiten, in denen du auf dem Weg bist, aber auch gerade in Zeiten, in denen du meinst abzustürzen. Das Kreuz ist deine Kraft. Wir berufen uns auf das Kreuz. Römer 8, Vers 1. So ist keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Was für ein Wort. Wenn das wahr ist, dann lernen wir immer mehr so zu denken und zu reden wie Josef. Wisst ihr, was er gesagt hat? Wie soll ich ein so großes Unrecht tun und gegen Gott sündigen, der für mich den Fluch getragen hat? Das ist unser Motiv, warum wir nicht mehr sündigen wollen. Bezieh Kraft daraus. Das ist die Kraft des Kreuzes. Er hat bezahlt. Wir haben das hier gehabt im Johannesevangelium. Tetelestai. Alles bezahlt. Alles bezahlt. Es ist also undenkbar, ich sage es mal so, dass Gerettete keine Kraft erleben, wenn sie auf das Kreuz schauen. Das ist undenkbar. Es kann aber sein, deswegen reden wir heute darüber, dass sie es vergessen. und dass das Kreuz von allen möglichen anderen überdeckt wird. Aber sie werden auf das Kreuz schauen und erkennen, dass sie Kraft dadurch erhalten. Und in weiser Voraussicht, das Gerettete oft vergessen, hat Jesus ja dieses Abendmahl eingeführt, um uns immer wieder zu erinnern. Und er hat uns in eine Gemeinde gestellt, dass wir uns auch gegenseitig daran erinnern, was für uns am Kreuz passiert ist, nicht nur am Karfreitag. Jesus nimmt unser Scheitern auf sich, er trägt den Fluch. Denn das Wort vom Kreuz ist was? Eine Kraft. Und so können und müssen wir festhalten, was Gerettete mit ihrem Glauben verbinden. Und das ist der letzte Gedanke für heute Morgen. Glaube identifiziert sich mit dem Geschehen am Kreuz. Wir identifizieren uns mit diesem Jesus am Kreuz, der mein Scheitern übernommen hat. Glaube ist Annahme des Kreuzesgeschehens. Und Glaube bedeutet, sich auf Jesus einzulassen. Glaube ist mehr als nur ein Übergabegebet zu sprechen. Es ist ein Weg und es ist ein Ziel, es ist eigentlich alles. Glaube heißt, ich identifiziere mich mit Jesus und dem Kreuzesgeschehen. Das symbolisieren wir, by the way, auch mit der Taufe. Ich bin mit Christus gestorben, ich identifiziere mich mit ihm, aber ich bin mit Christus auch wieder auferstanden, ich habe ein neues Leben. Am Kreuz hing eigentlich ich, vertreten durch Christus. Jetzt lebe ich mit ihm und durch ihn. Manchmal geschieht es, dass in frommen Kreisen die Kreuzesbotschaft so zu einer dünnen Philosophie wird. So in der Weise, dass man im Kopf alles weiß, man hört sich das immer wieder an, aber man öffnet sein Leben nicht mehr dafür. Und dahinein sagt Jesus, ich sage es mal mit meinen Worten, das Maß deiner Identifizierung mit diesem Kreuz bestimmt das Maß deines geistlichen Lebens. Ob du permanent auf der Stelle trittst oder ob du bereit bist, weiterzugehen. Deswegen ist das so wichtig, dass wir da heute einfach mal hingeguckt haben. An diesem Kreuz entscheidet sich auch unser geistliches Wachstum, unserem weiteren Weg. Jesus, ich bitte dich, dass du uns das in Erinnerung rufst. Nicht nur heute. Wir danken dir für das Abendmahl. Du weißt, wie vergesslich wir sind. Hilf, dass wir uns auch gegenseitig in der Gemeinde immer wieder erinnern und weitergehen und weitermachen. Weil du alles gegeben hast und du hast uns reich gemacht. Hilf, dass wir im Glauben leben und weitergehen. Amen.